Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, die Eintracht im Herzen, Ekstase im Ohr, eurem Eintracht-Podcast von uns dreien, die ihr mittlerweile schon kennt. Sie sind auch heute wieder dabei, unser Mann in Thailand, Gude, Marco.
Servus.
Und der Matthias ist auch am Start. Hi, Matthias.
Hi, Emanuel.
Und ich hier aus Köln, halt auch die Stellung. Als Eintracht-Enklave. Ja, es ist wie immer viel passiert und wir haben eine pickepackevolle Sendung. Wir werden uns aber trotzdem kurz und knackig und prägnant halten. Und ich glaube, an der Stelle lohnt es sich auch schon mal kurz zu spoilern, dass wir auch nächste Woche in der Länderspielpause eine Folge machen werden und da nochmal dezidiert in die aktuellen Themen reingehen, die ein bisschen hinter dem Spieltagsgeschehen stehen und die so im Verein los sind. Wir werden heute anfangen mit allem, was in Bochum passiert ist. Und da kommen wir natürlich nicht umhin, einmal die Banner-Thematik aufzugreifen. Wir haben in der Vorbesprechung gesagt, es gibt einen Agree to Disagree. Also man kann auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen dazu haben. Die gibt es und die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Wir wollen da mal appellieren, dass man diskutieren kann und unterschiedlicher Meinung sein kann, ohne sich direkt zu zerfleischen. Matthias, du warst am allermeisten davon betroffen, denn du warst vor Ort. Erzähl mal.
Genau, also grundsätzlich war das zweite Mal in Bochum. Die Anreise war sehr entspannt. Mir ist wieder in Erinnerung gekommen, warum das beliebteste Auswärtsspiel ist. Da ist schon noch gefühlt das Rad ein bisschen nach hinten gedreht und man läuft ins Stadion gemütlich rein. Das Umfeld war eigentlich sehr angenehm und man wird mal kurz abgetastet und geht halt ins Stadion rein, in das alte. Sehr historisch und so, das hat mir echt gut gefallen. Aber bei diesem historisch ist wahrscheinlich auch so dieser kleine Negativpunkt, den man dann quasi der Bochumer Seite an dieser ganzen Geschichte ankreiden muss. Das Stadion ist einfach veraltet in jeder Hinsicht und dadurch gab es im Endeffekt auch diese Banner-Thematik, glaube ich. Das ist wahrscheinlich der Ursprung der Geschichte, weil es ja auch schon mit anderen Fans, also mit Stuttgart, mit Gladbach und so, die gleiche Thematik gab mit diesem komischen Tor. Ich glaube, das ist sogar das Gleiche. Aber natürlich muss man dazu auch sagen, dass das dann wie gefühlt wie meine zwei kleinen Kinder dann waren. Ja? Einerseits die Verantwortlichen, die darauf pochen, dass das Banner dann, wie man jetzt hört, 10 Zentimeter zu weit drüber gehangen hat. Andererseits halt die Ultras, die sich dann aber auch nicht sagen lassen und gefühlt bockig auf ihre Meinung beharren. Ja. Das ist halt auch ein gesellschaftliches Problem, dass man einfach nicht mehr unterschiedliche Meinungen haben kann und auf einen Punkt irgendwie kommt.
Ja, und schwierig. Ja, da. Dafür sind wir ja jetzt da, in dieser Diskussion und für die Gesellschaft, um das einmal darzustellen, dass es für beide Seiten, denke ich, Argumente gibt und sich das jetzt auch final gar nicht auflösen lässt und beide Seiten auch eine Verantwortung tragen. Und wie dann damit umgegangen wird, ist ja dann auch jedem selbst überlassen. Also wenn man dann sagt, ich will jetzt das Spiel nicht mehr sehen und verlasse das Stadion, ist jedem überlassen, kann er machen. Vorab hätte es bestimmt auch noch bessere Informationen geben können für die Gästefans seitens des VfL Bochum. Ja, aber du hast ja auch noch mit den Folgen zu tun gehabt, ne? Du kamst einfach später weg, 50 Minuten später als geplant. Das ist ja auf den Sonntag dann von Bochum aus auch nicht so der Hit.
Also ich muss dazu nochmal was einwerfen, dass das eine Information, die vielleicht nicht alle kennen. Also es gibt sogar mehr oder weniger so Beschreibungen, wie man im Endeffekt, was man an die Zäune hängen darf und von wo bis wo und ziemlich detailliert, was man darf als Fangruppe und was nicht. Also das heißt, die besagte Fahne oder Flagge oder Banner, der darf dann bis hin zu einer Türöffnung, aber diese halt nicht überragen. Also dass quasi das Tor einfach weiterhin geöffnet werden kann. Das wusste wohl jeder. Und was man hört, war das wohl auch war das nachher, das Tor ging dann wahrscheinlich dann doch auf, aber da ging es dann, dann wurde weiter wohl darüber geredet, dass dann Fluchtwege dadurch behindert worden wären oder wie auch immer. Also dann war es dann nicht mehr ursprünglich nur dieses Tor, sondern es wurde dann auf einmal auf eine andere Geschichte weitergeritten. Ne? In Vergangenheit gab es auch Fanszenen, die weitaus größere Banner über die komplette Länge gezogen haben und da war es dann auch kein Problem. Dazu muss man auch noch sagen, normalerweise ist es üblich, dass die Banner, die hängen ja nicht 5 Minuten vor dem Spiel. Ja. Das heißt, die sind dann mindestens 1 Stunde vor Spielbeginn hängen diese Banner und da hätte in Frankfurt wird da auch regelmäßig nachgeschaut, was hängt wo und wie. Und da gibt es auch Ordner, ja, die da drüber dann auch ein Auge oder ein Auge drauf haben. Also so leichtes Kalkül muss man den Bochumern da schon unterstellen.
Ja, absolut. Also die Informationslage, die an unsere Ultras rausging, ist eindeutig gewesen, das Tor muss aufgehen. Wenn das Tor aufgeht, ist es egal, was ein Banner da hängt oder nicht. Ich kann das verstehen. Ja, es ist eine dumme Situation. Aber wie du sagtest, das sind wie kleine Kinder. Das ist, da kommt es nur drauf an, wer hat den längeren. Das ist Machtgehabe.
Ich würde sagen, das war die perfekte Überleitung. Also wir machen da einen Haken dran. Mal gucken, was noch in der Rückschau vom VfL Bochum oder von Eintracht Frankfurt kommuniziert wird und wie das auch weitergeht bei den nächsten Auswärtsspielen. Gerade wenn die Wolfsburger in Bochum sind, falls sie einen Banner mitbringen. Nein, aber dann lass uns da doch einen Haken machen. Du hast gesagt, den längeren Atem in Bochum beim Spiel hatte die Eintracht. Gott sei Dank, da gibt es ja noch genug drüber zu sprechen. Und es war aber auch knapp mit dem längeren Atem. Erzähl mal einfach deinen Eindruck vom Spiel. Was war gut und was war schlecht, Marco?
Die ersten 10 Minuten, da hatte ich ein bisschen Angst, dass wir wirklich unter die Räder kommen. Bochum war gut eingestellt, genau auf unsere Schwächen abgezielt, also das Pressing funktionierte. Aber irgendwann haben wir uns gefangen. 15., 20. Minute rum, habe ich das Gefühl, vielleicht ist irgendwie ein Schalter umgelegt worden bei der Mannschaft bei uns, dass wir das doch schaffen. Ja, die Offensive macht halt trägt uns, wie auch in der Vorrunde. Die Einzelkünstler, Matthias hat das in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, Etikett läuft nicht so gut an. Also ich sehe das in den letzten Spielen, der ist so engagiert, der ist also nicht nur im Strafraum, nicht nur in der gegnerischen Hälfte, der geht bis zur Mittellinie zurück, kämpft um den Ball. Also das imponiert mir auf jeden Fall.
Mhm. Ja, wobei man sagen muss, ich fand das jetzt auch wesentlich besser in diesem Spiel. Ja. Also,
ja.
Aber
ja,
gebe ich dir auch vollkommen recht. Ja. Also der hat da sehr viel fürs Spiel getan und hat dann auch als Stürmer ja dann trotzdem selber kein Tor machen dürfen, hat dann dafür die Mannschaft gespielt. Genau, das muss man schon erwähnen. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht, wie wir begonnen haben, gefühlt von der Aufstellung ein bisschen ängstlich. Und die Seiten halt nicht überlagert, wie dann gegen Ajax mit starken Flügeln. Was ich jetzt im Nachhinein gehört habe, ist wohl, dass Knauf vom Fitnesszustand her wohl ganz schön Körner gelassen hat im Ajax-Spiel. Und auch der deswegen nicht gestartet hat. Ja, was dann im Endeffekt dann wieder halt bedeutet, dass ein ganzes System quasi fast verändert wird. Gefühlt hat auch Götze am Anfang noch sehr weit außen gespielt. Der ist dann im Verlauf des Spiels weiter zentral wieder in die Zentrale gerückt. Und das hat im Spiel auch wieder gut getan. Also das Götze ist dann wieder, wenn Götze in der Zentrale die Fäden ziehen kann und auch gut anlaufen kann, dann ist das der beste Götze, den wir halt haben.
Ja.
Den wir je gesehen haben bei uns, sagen wir es so.
Ja. Und das, was er spielt, dafür braucht er, also das Spiel, was er hat, das ist so gefühlt wie bei Hasebe auch. Also das, was er kann, seine Stärken, das, was er spielt, das kann der ja noch mehrere Jahre auf dem Niveau. Das verlernt der ja nicht. Also der ist ja nicht auf sein Tempo angewiesen oder seine krasse Zweikampfführung oder sowas, sondern die Spielintelligenz, die Gedankenschnelligkeit, das saubere Spiel, sauberes Passspiel, das, also ich freue mich eigentlich, auch wenn er jetzt so langsam im Herbst seiner Karriere ist, kann man sich echt auf Mario Götze bei Eintracht Frankfurt freuen, wenn er nicht nochmal ein neues Abenteuer sucht. Trotzdem war es, wenn wir jetzt mal auf die Schwächen im Spiel gucken, was mich maximal geärgert hat, ist, dass wir richtig am Schwimmen waren wieder am Ende. Also so, als wären wie einen Drittligist, der im Pokal-Achtelfinale sich jetzt hinten reinstellt und das eine Tor noch über die Zeit bringt, aber eigentlich komplett unterlegen. Also wie erklärt ihr euch das? Das war jetzt kein ruhiges, abgeklärtes Spiel am Ende mehr. Und ja, Kauer Santos, super Parade, eine von vielen, aber die allerletzte, verhindert, dass wir nur 2-2 spielen in Bochum. Und dann schauen wir auch nochmal ganz anders drauf. Aber wie erklärt ihr euch dieses, ja, Leistungsgefälle am Ende, dass man auf einmal das Gefühl hat, VfL Bochum spielt um die Champions League Plätze und wir sind hinten drin? Ist es die Unerfahrenheit?
Ich finde, das zieht sich halt durch die ganze Saison. Wir sind hinten nicht stabil genug. Also ich muss sagen, während dem Spiel habe ich mit meinem Cousin schon darüber diskutiert, ob man für die nächste Saison ein Upgrade zu Tuta braucht. Wobei Theater auch zurückkommt. Uns geht halt komplett die Kopfballstärke hinten ab. Da haben wir schon Probleme. Da steht halt auf so ein Hoffmann da vorne, der eigentlich ein sehr limitierter Fußballer ist. Und auch wenn der kleine Junge hinter mir den gefeiert hat, wie Ronaldo. Aber das reicht halt, den halt auch anzuspielen und Bochum kommt dadurch zu Torzählen. Und da hatten wir es schwer, dagegen zu verteidigen. Da hatten wir noch Glück, dass Robin Koch öfters mal da einen Ball gewinnen konnte oder einen Zweikampf und teilweise auch mit unfairen Mitteln oder so dagegen gehen konnte. Aber ja, das ist nicht souverän. Natürlich muss man vorher die Entscheidung herbeiziehen und es war auch jedem klar, wo es 2-0 stande, eigentlich muss das Tor vorher fallen. Dann hätten wir nicht so lange da geschwommen, ja. Nee, das ist nicht souverän, leider, ja. Aber wie gesagt, eigentlich die ganze Saison. Wann war die letzte Null bei uns? Ich glaube, Dortmund.
Gute Frage. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an Spiele Union. Da haben wir eigentlich verloren, aber das war ja dann abseits. Stuttgart eigentlich unentschieden, aber es war auch hauchzart abseits, aber da waren wir auch nur noch hinten drin am Ende. Gut, in Stuttgart will ich es nochmal anders bewerten als in Berlin, aber ja, das zieht sich echt durch, dass man am Ende nicht souverän spielt. Ja, gut, vielleicht ist es auch noch erfahrungswert, es ist eine junge Mannschaft, die besser damit umgeht, wenn sie diese Erfahrung mal macht, da das auch durchgestanden zu haben. Ja, ich würde drei Namen ins Spiel werfen, wenn wir uns auf die Leistung in Bochum konzentrieren. Auf wen kann man hervorheben? Christensen, Kauer Santos und vielleicht auch Bahoya. Lasst uns vielleicht aber auf den Elefanten im Raum, Kauer Santos, mit seinem Monsterspiel einmal kurz eingehen und wie seine Perspektive und Zukunft aussehen könnte bei der Eintracht. Marco, sag doch mal.
Da muss ich nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich glaube auch, was uns wirklich geschadet hat in der Endphase, ist, dass Skiri und Larsson rausgingen, verletzt. In der Fanszene, man schimpft gerne auf den Skiri. Ja, er hat seine Fehler, aber irgendwie ist er auch wichtig für dieses defensive Konstrukt. Ich kann es mir manchmal auch nicht erklären, warum, aber es ist so. Mhm. Und ich glaube, das war auch so ein Turning Point.
Das 1-0 geht ja komplett also im besten Sinn auf seine Kappe, ne? Also es sind das ist sein Tor eigentlich.
Ja.
Also leider ist er in der besten Phase seiner Saison jetzt ausgefallen. Das ist eigentlich sehr bitter. Dieses Skiri hätten wir schon die ganze Saison brauchen können.
Wenn das jetzt zeigt, ist ja, also dann lieber jetzt als gar nicht, ne? Also,
ja, wobei ich halte diese Ausfallzeit für kompliziert. Also das ist, glaube ich, so eine Geschichte, das kann von 2 bis 8 Wochen alles sein.
Also laut tunesischen Medien 4 Wochen.
Ah, das wäre natürlich fatal.
Zu Santos.
Nochmal auf den Top. Zu Santos. Fang mal an, Marco.
Ja, eines seiner Highlight-Spiele, würde ich sagen. Das ist der Santos, den wir auch gegen Besiktas gesehen haben, bis zur 95. Minute, glaube ich.
Ja.
Aber man kann auch nicht von einem sehr jungen Torwart, der kaum Profierfahrung hat, erwarten, dass er diese Leistung Woche für Woche bestätigt. Das sehen wir in Freiburg an Artubolu. Der hat nach einem Jahr immer mal noch einen Patzer drin. Das ist halt so. Deswegen auch da ist die Frage, also es ist nicht schwarz und weiß. Trapp oder Santos. Es ist schön, dass wir ihn haben, damit auch Kevin Trapp sich mal erholen kann und auch wirklich komplett auskurieren kann.
Und auch den inneren Antrieb hat, der beste Kevin Trapp zu sein, der er sein kann, ne? Also, weil er will ja auch spielen, Kevin Trapp. Also ja, zu wissen, ja, ey, ich habe da einen richtig starken Konkurrenten, ist ja ein bisschen besser, als wenn er sich mit Jens Kral zum Kaffee trifft noch danach am Training, ne? Also
ja, absolut.
Ist es denn, also für mich käme, das ist jetzt nur so mein Bauchgefühl und ich glaube, das wird auch Dino Topmüller nicht machen, aber ich sehe auch auf jeden Fall Kevin Trapp nächste Saison noch als Nummer 1 und Kauer Santos ist 21. Der wird auch wissen, dass seine Zeit noch kommen wird, aber sollte sich Kevin Trapp nicht schwer verletzen und einfach gut trainieren können und er wird ja zurück ins Tor kehren, dann sehe ich ihn auf jeden Fall auch als Nummer 1 für die nächste Saison. Ohne dass Kauer Santos nicht auch seine Spiele bekommen könnte. Ja, aber Matthias sieht das anders. Gut,
erzähl mal. Da grätsch ich rein, das war ja auch hier alles heute viel zu harmonisch. Ne?
ja, grätsch nee, also ich, mal.
Genau, ja. Das kann ich übrigens auch physisch gut, ja. ich muss sagen, diese Baustelle, die dürfen wir uns auf keinen Fall diese Saison aufmachen. Das macht gar keinen Sinn, ja. Wie du schon sagst, Kevin Trapp soll sich auskurieren. In dieser Zeit darf Santos seine Einsatzzeit bekommen. Und diese Böcke hatte er ja trotzdem, in jedem Spiel hatte er eigentlich einen gravierenden Bock drin. Jetzt in Bochum halt nicht. Jetzt hat er halt ein astreines, sauberes Spiel gemacht. Diese Anlagen, die sieht ja jeder, dass die vorhanden sind. Und deswegen muss ich sagen, muss man sich für die nächste Saison dann schon Gedanken machen. Also man muss eigentlich in fairen Zweikampf in die Saison starten. Das kann das ganze Thema ja auch anheizen und verbessern. Ein guter Konkurrent für eine Nummer 1 ist immer gut und leistungsfördernd, wenn beide Ehrgeiz haben. Und das schreibe ich Kevin Trapp auf jeden Fall zu, dass er enormen Ehrgeiz an sich selbst hat. Aber jetzt das Thema aufzumachen, das ist ja der Wahnsinn. Das ist halt doch unseriös, einfach überhaupt darüber zu reden. Ja, und da können sich alle X-User dann im Endeffekt mal angesprochen fühlen. Nee, man muss aber dann schon realistisch bleiben und muss dann darüber, aber muss einen fairen sportlichen Wettkampf in der neuen Saison starten für mich. Das ist eigentlich schon klar. Da geht es um Leistung dann.
Aber es ist wie beim Boxen. Der Titelinhaber macht einen Titelkampf und der Herausforderer, die sind beide auf einer Stufe. Der Kampf würde eigentlich unentschieden gewertet werden. Der Titelinhaber behält seinen Titel aber. Mhm. Weil das ist einfach, weil er den Titel schon hatte. Und das wird, ich bin auch beim Emanuel, Kevin Trapp wird auch in der neuen Saison die Nummer 1 bleiben. Mit mehr Spielen für Santos, klar. Alleine weil Kevin Trapp in ein Alter kommt, wo er einfach mehr Wehwehchen hat. Das sieht man auch beim Neuer. Und da braucht er mehr Pausen.
Aber ich finde das ein sehr guter Punkt, ja.
Ich denke auch an alle, die jetzt Kauer Santos am liebsten morgen schon wieder ins Tor stellen würden. Das werden die Ersten sein, die dann sagen, ja, wie kann man einen 21-Jährigen denn in der Champions League zum Stammtorwart machen, so gefühlt, ja? Also, ja, genau. Wenn der dann unbeständig da spielt und so weiter. Und ich glaube, dass das schon was mit dir macht als ganz junger Kerl, auch wenn du super talentiert bist und Kevin Trapp besser damit umgehen kann. Aufgrund seiner Erfahrung. Also jeder bringt auch andere Stärken mit. Und ja, also von daher denke ich, mehr Spielzeit für Kauer Santos in der nächsten Saison. Ich glaube, da würden wir alle mitgehen. Und trotzdem, ja, macht es für mich auch keinen Sinn. Also ist ja nicht so, dass Kevin Trapp im Leistungsloch versunken ist und irgendwie durch die Saison geschleppt wird. Also ja, es bleibt spannend, aber es ist gut, dass wir sie haben. Beide haben. Ganz wichtig.
Absolut.
Also ich bin heute sehr sozialkritisch, aber Negativität zielt im Endeffekt auch immer Superfachmänner herbei und lässt die Seriosität im Endeffekt schrumpfen. Ja, das hat man dann in diesem Vergleich auch wieder jetzt. Mit dieser Banner-Geschichte genauso wie halt in dem Thema mit Trapp. Ja. Da hat er gab es zwei Spiele, wo wir auf die Mütze bekommen haben und dann werden auch so Themen dann wieder gesucht und gern drüber. Meckern ist immer leicht. Das sehen wir auch teilweise bei uns in der App.
Stimmt. Und das ist vielleicht was, was wir schon mal ankündigen können für unsere Folge nächste Woche. Die Aufregung im Umfeld. Also die ganze Banner-Thematik, die Torwart-Thematik. Und die lässt echt so ein bisschen vergessen, was das eigentlich für eine starke Saison aktuell ist. Und da kommen wir jetzt einmal zurück auf das Sportliche. Vor einer Woche war das Worst-Case-Szenario der Super-GAU gedanklich, ja, wir fliegen gegen Ajax raus und verlieren in Bochum. Worst Case. Was ist dann eigentlich? Was ist dann eigentlich los? Und es war so negativ, oder die Befürchtung hatte ich nicht, dass beides eintritt. Aber was sagt uns jetzt das Weiterkommen in der Europa League, zugegeben gegen eine B11, aber nicht unser Problem. Wir haben es ja auch dafür auch souverän gewonnen. Also das ist ja auch, wir haben uns ja nicht abgemüht. Und der Sieg in Bochum, der am Ende, finde ich, auch in Ordnung geht. Was sagt uns das für den Rest der Saison und für die Champions League, mögliche Champions League-Qualifikation über die Liga? Matthias?
Ich hatte euch im Endeffekt ja auch das Restprogramm nochmal in die Gruppe gestellt. Ich bleibe jetzt bei meiner alten Methode und sage, dass wir halt noch 5 Siege brauchen, also 15 Punkte. Was dann eine mögliche Champions League eigentlich bedeuten würde, wenn jetzt keine Mannschaft mehr high performt. Und wenn man überlegt, wir haben noch Bremen, wir haben noch Heidenheim, wir haben Augsburg, wir haben St. Pauli, selbst gegen Freiburg sahen wir in der Hinrunde sehr gut aus. Und dann gibt es halt noch so Kickerspiele wie direkte Konkurrenz Mainz. Stuttgart zu Hause ist trotzdem auch was drin. Leipzig ist auch zu Hause. Also warum nicht? Warum nicht?
Marco, bist du da ähnlich positiv gestimmt?
Oh, ich bin zwiegespalten, ehrlich gesagt. Also ja, einerseits denke ich, wir haben es in der eigenen Hand. Wir haben eine, ich glaube, die beste Ausgangslage ever, über die Liga uns zu qualifizieren für die Champions League. Allerdings hat die Mannschaft mir noch nicht bewiesen, dass sie das auch konstant abrufen kann. Da bin ich eher auf die nächsten Spiele gespannt.
Ja. Was aber macht, also ja, Stuttgart ist Achter, aber wir haben Stuttgart zu Hause. Es ist Bremen, es ist Heidenheim, es ist Augsburg und auch das, ja, das ist schon alles im Rahmen des Möglichen, ne? Aber dann müsste jetzt sowas wie Bochum uns den Startschuss geben.
Genau.
Für diese engen Spiele.
Ja. Ja, noch den Schlussspurt einleiten. Alle Kräfte bündeln und dann volle Kapelle.
Das ist halt Fluch und Segen, dass wir dann halt natürlich auch noch Europa League spielen. Also es ist viel mehr Segen als Fluch. Aber es wird spannend zu sehen, wie wir das dann gewuppt bekommen, die Doppelbelastung. Ja. Zu einer Phase der Saison, die ja jetzt auch auf die Zielgeraden geht. Also wir haben ja auch schon ein paar Körner gelassen.
Wir müssen auch gucken, dass wir hoffentlich alle gesund aus den Länderspielen rausbekommen. Das ist wichtig, weil wir können noch nicht 1:1 Spieler von Wien Koch oder so ersetzen. Das geht nicht. ETGT ist immens wichtig. Das haben wir schon gesagt. Da wird es auch wirklich Daumen drücken, dass alle gesund wieder zurückkommen.
Hast du im Kopf zufällig, wie viele Fahrer wir haben? Oder wie viele sind weg?
Ich habe es im Kopf. Ich bin aber mir noch nicht schlüssig, was. Also normalerweise laut Eintracht sind es 12. Mhm. Ich habe aber einen 13. gefunden bei Hoya, der offiziell von der U20 von Frankreich eingeladen wurde. Aber die Eintracht hat bisher nicht reagiert. Auch Christopher Michel hat nicht darauf reagiert. Deswegen kann ich nichts dazu sagen.
Also was für mich unverständlich ist, ist, dass Amanda zur Schweiz fährt, dass Theat wegfährt, Larsson fährt wohin, ohne zu trainieren, um den Trainer kennenzulernen.
Nein. Larsson bleibt in Frankfurt. Theat geht nur dahin, weil er den Trainer, neuen Trainer kennenlernen will.
Okay, am Stiefel.
Und dann trainiert dann bei seiner Familie in der Nähe.
Okay. Also, wie du schon sagst, Koch und Etikette sollten sehr gepflegt nach Hause kommen, sonst haben wir wirklich ein großes Problem.
Absolut.
Und vielleicht hilft es ja den Neuankömmlingen, vielleicht weit davon entfernt, jetzt Sorgenkind zu sagen, aber vielleicht hilft ja El-Ghawahi jetzt auch einfach die Zeit in Frankfurt nochmal individuell und mit der Mannschaft zu trainieren, nochmal irgendwie in der Stadt ein bisschen besser anzukommen. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Dass das
mal,
ja
mal gucken, was mit seinem Knie ist. Also es ist auch nicht so, noch nicht so sicher, ob er gegen Stuttgart im Kader sein kann, aufgrund dieser Knieverletzung.
Hm.
Laut Bild.
Ja, also ich würde fast behaupten, vielleicht hat sich auch die Führung entschlossen dazu, ihn einfach nochmal rauszunehmen und würde diese Verletzung gar nicht so hoch hängen.
Ja,
ist wahrscheinlich auch mental, ist wahrscheinlich trotzdem auch das ein Thema. Er kommt jetzt hier an als 25 Millionen Neuzugang, hat noch gar nichts gezeigt, ist trotzdem 22. Damit musst du dann auch mal als junger Mann klarkommen.
Ja, absolut. Was irgendwie zu dieser Folge so ein bisschen passt, dass man versucht, auch mal ein bisschen weniger aufgeregt auf Dinge zu schauen und versucht, ein ganzheitliches Bild irgendwie abzubilden und nicht nur zu bewerten, ja, der hat noch nichts gezeigt. Also ich will nicht wissen, ob es schon Menschen gibt, die ihn jetzt als Fehleinkauf abstempeln mit einer kurzen Zündschnur, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Okay, habt ihr sonst noch was auf dem Herzen?
Wir sind raus, wir sind heute unemotional.
Wir sind heute ganz objektiv und rational und fair. Ist das nicht gut, anders als beim letzten? Hm?
Einfach glücklich, 2 Siege, das kann man auch mal so stehen lassen.
Ja, gut gesagt. Einfach sich mal drüber freuen. Ja.
Ja.
Ja, gut. Als Eintracht-Fan freut euch, wenn es sich was zu freuen gibt. Es gab wirklich einfach ganz andere Zeiten, Jungs. Also, es hört sich sehr alt an, aber es ist und einfach so.
So lange ist es auch noch nicht her. Ja, ja, ja. Das stimmt. Das stimmt. Heute sind wir alle mal ein bisschen demütig und dankbar und freuen uns, dass es der Eintracht grundsätzlich sehr, sehr gut geht. Und die Chancen nicht schlecht sind, dass es auch so weitergeht in dieser Saison. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und immer schön dran denken, nächste Woche wird alles außerhalb des Spielfelds mal besprochen und da freuen wir uns schon auf die Sonderfolge mit euch. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Macht's gut.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.